Der Martin Gerber hat mich gefragt, ob wir nicht einmal täuschen könnten. Ich bin seit etwa 2 Jahren in Zeven, in dieser Gemeinde. Und es ist doch so gut, dass wir dürfen. Ja, ich mache die Predigt auf Hochdeutsch, ja. Aber ich muss noch gerade einen Moment Anlauf brauchen. Ich finde es so gut, dass wir dürfen an dieser Gnade stehen von Jesus. Mir ist gerade bewusst geworden, wie heilig das Gott ist. Wir haben keine Chance, ihn zu erreichen oder zufriedenzustellen. Und es steht so hier unten so schön, dass wir diese Gnade erleben dürfen und brauchen dürfen. Das ist so wichtig, dass wir darin leben und auch einfach diese Beziehung haben dürfen zu Christus. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Lebensbild, das auch mich noch geprägt hat. Und ich komme dann am Schluss, erzähle ich noch ein bisschen etwas auch von mir. Es ist Stefan Öster, er ist ein Adelbobmer, da komme ich auch her, da bin ich aufgewachsen. Und so ein Wort, das ihn geprägt hat, ist, wo Frieden wachsen soll, wird Liebe gesät. Und ich glaube, das ist das Geheimnis. Wenn uns die Liebe Gottes nicht einnimmt und drängt, dann reicht es einfach nicht. Er muss uns immer wieder zuerst selber füllen. Gut, Stefan Öster, er war ein fröhlicher Hirtenbub, ein Blick in den tiefblauen Himmel über den Bergen. Das war für ihn schon Grund genug, laut auszurufen, oh Gott, wie bist du so gut. Geboren ist Stefan am 25. August 1882 auf der Schwanzfellalp. Aufgewachsen als Bergbauernsohn in Adelboden. Dort geht man ja mit dem Vieh noch das ganze Jahr dem Heu nach und dem Futter nach. Und als Stefan um die Jahrhundertwende ein junger Mann wurde, da ging ein neues geistliches Erwachen durch die westliche Welt. Der Heilige Geist schenkte den Leuten durch die damalige Heiligungsbewegung ein neues, tiefes Gotteserleben. Viele Suchende wurden dadurch durch ihre Nöte und Seelenkämpfen befreit. Die Grundlehre bestand vor allem aus 2 Schritten damals. Das erste war Buße und Bekehrung, also radikale Umkehr zu Gott. Und das zweite war Heiligung und Wiedergeburt. Also aufgrund dieser Befreiung wollte man dann auch so leben, wie es Gott gefällt. Und diese Bewegung brachte enorm Veränderungen in die kirchliche Struktur. Es war mehr Laiendienst wieder da. Dieses neues geistliche Erwachen, das hat damals auch die evangelische Gesellschaft in Adelboden belebt. Und in ihrer Versammlung finden wir auch Stefans Vater, das war Gilgian Öster, mit seiner Familie. Auch seine Söhne wurden von dieser freimachenden Botschaft des Evangeliums erfasst und sie bekehrten sich zu Gott. Stefan selber sagt, ich bekehrte mich zu Gott und ich wollte nie mehr zurück. Laufend hörten sie dann auch von den heimkehrenden Missionaren und von ihrem gesegneten Dienst, den sie getan haben in China. Und das packte Stefan und sein Freund David Allenbach so stark, dass sie beschlossen, in das Missionshaus von Liebenzell sich dort anzumelden als zukünftige Missionare. Und da sind sie dann auch gegangen, als der Vater eingewilligt hat. Sie haben einfach gesagt, Stefan sagte, Heiland, das hast du alles für mich getan. Ich möchte einfach aus Dankbarkeit auch etwas für dich tun. Ich möchte etwas zurückgeben von dem. Und als dann die Väter eingewilligt haben, machten sie sich beide auf den Weg in diese Missionsschule in Liebenzell. Aber so schön es hier war, so hart war auch die Anforderung für zukünftige Missionare, was da nicht alles in den Kopf hinein sollte. Im Englischunterricht stießen sie dann bald an ihre Grenzen. Demütig mussten sich beide eingestehen, wir schaffen es nicht. Das hing auch ein bisschen zusammen mit der Schulbildung, die wohl im Bergdorf ein bisschen zu wenig war. Ich war deshalb wahrscheinlich auf Krishon auch immer nur auf Probezeit. Sie haben es nicht geschafft, da zogen sie wieder zurück ins Ängstlichtal und sie fragten sich, ja, was will der Herr jetzt von uns? Und Stefan sagte sich, lass uns doch die Retterliebe auch hier zu der unseren machen. Und er verliebte sich dann schließlich in Susan Ehrlich und heiratete. Weil aber Susan damals nichts mit in den Ehestand bringen konnte, hat ihm Stefans Vater das steilste, wir sagen das stotzigste Heimetli gegeben hinter der Stegelschwandfluh. Und da dieses Haus am Wegrand stand zum Tal, da ließ Stefan Folgendes an die Hausfassade schreiben: Freund, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Oder suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Er wollte einfach mit seinem Leben ein Zeugnis sein für Jesus. Manche, die vorüberzogen, hatten allerdings keine Freude daran. So erlitt die Hauswand im Winter vor allem oft eine heftige Schneeballschlacht, so dass man die Schrift nicht mehr lesen konnte. Aber trotz seines Glaubens war Stefan noch oft hin und her gerissen. Er schreit: Nach meiner Bekehrung versuchte ich mit festem Willen, alles, was Gottes Wort verlangt, ernsthaft zu erfüllen. Aber ich merkte, mein eigenes, ichbezogenes Denken und Handeln, es genügt einfach nicht vor Gott. Es erweist sich im praktischen Leben als so kraftlos. Zog ich am Abend Bilanz über mein Tagesgeschehen, dann war es laufend defizitär. Sofort bat ich Gott um Verzeihung, um ihn quasi zufrieden zu stellen, aber der innere Friede kam nicht. Mein Versagen glich einer allseitig zu kurzen Bettdecke, die mir nachts die Wärme versagt. Und dieses Nichtgenügen, das wurde dann immer schlimmer in seinem Leben. Irgendwie spürte ich die gesetzliche Anforderung wie ein Zuchtmeister über mir, der ständig mit seinem strafenden Schwert da war. Endlich wurde mir klar, ich kann dem Gesetzesbändiger mit seinen Moralvorstellungen, ich kann ihm nicht genügen. Und so ging es damals vielen im Ängstlichtal. Manche kehrten sogar wieder in ihr altes Brauchtum zurück. Eine Mischung von uraltem Seelenglauben bis hin zur dunklen Geisterwelt. Der Glaube an Totengeister trieb wieder sein Unwesen. Davon hörte ich selbst als Bub auch noch davon Geschichten. Schließlich kam dann eines Tages der Emmentaler, der Fritz Berger, ins Sensligtal. Ihm ging die alte, vergessene paulinische Lehre von der Rechtfertigung neu auf, die auch ja schon Luther verkündigt hat. Wir werden allein durch Glauben und durch Gnade erlöst. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir stehen unter der Gnade. Und diese Tatsache packte diesen Berger so, dass er, wie er sagte, vom Möchte ins Haben hineinkam. Wir sind gerecht geworden vor Gott durch den Glauben und durch die Gnade, nicht durch unsere Werke. Und statt zu beten, Herr, vergib mir, was ich fehlte, konnte ich nun fröhlich singen, ja, vergeben ist all meine Schuld. Und nun ging es darum, Gottes Wort Recht zu geben. Und mit dieser Botschaft kam dann dieser Berger auch ins Ängstlichtal. Er schlug in vielen Bauernstuben die Bibel auf und erzählte einfach, was er erlebt hat. So kam er eines Tages auch ins Haus von Stefan. Und als er so predigte, da klopfte es plötzlich an die Türe. Und sie sagten, da waren Männer da, gebt diesen Berger heraus, sie wollten ihn umbringen. Schnell gingen sie durch die Hintertür in die Küche, da kam man so raus in den Stall und dann hat es da ein Loch, wo man das Heu runtergestopft hat. Und er hat sich dort im Heustock versteckt und sie haben das gemerkt, diese Männer sind ins Heu gegangen, haben mit der Gabel überall herumgestochen. Berger sagte später, ich habe die Gabel hier gespürt und an meinen Füßen, aber Gott hat mich bewahrt. Und Stefan hörte dann da auch diese Botschaft, dass er trotz seines Glaubens recht schwer ums Herz war, das haben wir gehört. Und sein früher so frohes Herz für Jesus, das war damals total verstummt. Er sagte, aus dem Bibellesen befand ich mich in Römer 7, im verhängnisvollen Gesetz wieder. Und dann endlich kam der Umzug zu Römer 8, neues Leben durch Gottes Geist, durch seine Kraft und Gnade. Stefan ging dann ganz neu das Herz auf, und er fing wieder an, von der Gnade zu singen. Er sagt, ich ging durch schwere Kämpfe, aber nun darf ich Frieden mit Gott erleben. Und er fing neu an, diese freimachende, diese frohe Botschaft der Erlösung einfach zu bekennen. Es gibt keine Anschuldigung mehr bei denen, die in Christus Jesus sind. Wenn das Gesetz so recht hat totgeschlagen, der kann allein von Gnade sagen. Stephan war nun einer, der begnadigt war, abgewaschen, gereinigt war durch das kostbare Blut von Jesus Christus. Und laut lachend rief er: Ich bin einfach ein Gnadenwunder. Ja, die Gnade gibt und gibt. Und je mehr ich schöpfe, umso mehr gibt sie mir noch dazu. Wir haben, weil wir nehmen. Und wir geben, weil wir genommen haben. Die Gnade motiviert mich. Und wenn ich sie wirken lasse, führe ich genau das aus, was der Herr will und nicht, was ich selber will. Er sprach auch von der Gnadenquelle. Der Mensch ist zum Trinken geschaffen. Viele Leute sagen, was sie geleistet haben und was man noch alles tun muss als Christen. Doch wir wollen sagen, was er getan hat. Wie ist der Glaube unserem Schaffen so ganz entgegengesetzt? Wenn das Gesetz ruft, du sollst, du musst, so lockt die Gnade und sagt, du darfst. Und je mehr ich mit meiner eigenen Kraft in den Hintergrund trete, umso mehr verwirklicht sich Gottes Kraft in meinem Leben. Der liebe Gott hat gerne arme Leute, die er reich machen kann. Wie es Paulus in 2. Korinther 12, 10 sagt: Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und wer nach einem Fall nicht glauben kann, dass die Gnade alles gut gemacht hat, der hat noch nicht begriffen, was Gnade ist. Und dann sagt er noch: Wachen wir doch weniger, nicht in Sünde zu fallen, sondern vielmehr nicht aus der Gnade zu fallen. Und dieses Gnadenwunder ist mir zur Quelle geworden. Diese Botschaft wollte nun Stephan überall verbreiten und weitergeben. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer er zu Fuß gelaufen ist und unterwegs war. Jedenfalls ging er bis weit über 90 Jahre von Haus zu Haus, um diese Botschaft zu verbreiten. Und um Versammlungen abzuhalten. Auch ins Unterland bis nach Deutschland. Auch zu Fuß ging er oft über den Hanamos-Pass, wer es kennt, in die Lenken über. Eine Besucherin von dort sagte: Stephan hat uns 50 Jahre lang im Glauben ermutigt. Und vielen, vor allem in den Anfängen, als das anfing, war der Stündler Stephan in unserem Bergdorf auch ein Dorn im Auge. Mehrmals versuchte man, ihn auch zu entmutigen. Wie aber ging Stephan damit um? Aus dem Militärdienst wird erzählt, betete er abends auf dem harten Strohlager. Da flog dem Frömmler plötzlich ein harter Schuh auf den Kopf. Und was hat Stephan gemacht? Was hättet ihr gemacht? Er putzte den Schuh und stellte ihn wieder ins Regal zurück vom Kameraden. Einmal ließ seine Frau über Nacht die frische Wäsche draußen stehen. Am Morgen war sie mit einer schmutzigen Mistgabel durchstochen. Entsetzt stand die Frau da, damals musste man ja noch von Hand waschen. Und dann musste sie erst nochmal die ganze Wäsche machen und die Löcher wieder flicken. Aber statt zu jammern, hat man bei Oesters immer ein Lied angestimmt. Manche in Adelboden nannten Stephan darum auch Zingvögi, der Singvogel. Wie oft hat er auch in schwierigen Situationen einfach ein Lied angestimmt. Einmal hat man ihm auch den Stier erstochen, der lag am Morgen tot im Stall und da er so am Weg war, da die Leute vorbeigingen, hat ihm dann einer erzählt, wer es getan hat. Und als er dann das nächste Mal kam, hat er gefragt, wie viel bin ich dir schuldig für deine Mühe, die du gehabt hast, und wollte ihm noch dafür bezahlen. Die Feindseligkeit zu ihnen ging auch in die Jugend über, die ist ja auch einfacher, ein bisschen anzustiften zu dummen Sachen. So versammelten sie sich über ihrem Haus am steilen Hang einmal einige Buben um einen großen Stein. Sie wollten Stephan endlich mal einfach dieses Frommsein austreiben. Und mit lautem Gelächter ließen sie den Stein den Hang hinab und er schlug mit großer Wucht ein großes Loch in Stephans Hauswand. Nach dem ersten Schreck, wie reagierte Stephan danach? Heimzahlen oder tut wohl denen, die euch hassen? Stephan ging in den Keller und er hat die schönsten Äpfel gesucht, ist den Hang hinaufgestiegen und hat sie diesen Buben angeboten. Damals waren Äpfel noch so wie heute vielleicht etwas Gutes oder Süßes. Da wirkte einfach eine Kraft in ihm, die dem Bösen mit Gutem begegnet ist. Wo Frieden und Gerechtigkeit wachsen soll, da wird Liebe gesät. Und das ging so fast ein bisschen wie ein roter Faden durch sein Leben. Und es war auch der Grund für seine Fröhlichkeit. Einmal erzählte mir ein Drogenabhängiger, wie Stefan ihm an Silvester begegnet ist. Mit so einer Freude, mit so einem Strahlen, sagte Stefan zu ihm, das war so eine schöne Silvesterfeier, die wir hatten. Und diese Begegnung hat ihn nicht mehr losgelassen. Später habe ich ihn getroffen und er hat auch zu Jesus gefunden, dieser Drogenabhängige. Stefans Quelle war einfach diese innige, geistliche, tiefe Liebes- und Kreuzesgemeinschaft mit Gott in Jesus Christus. Und er hat mit seinem freundlichen Gruß allen einfach entgegengelacht, aber auch geduldig mit ihnen durchgehalten. Man spürte einfach, Gottes Liebe lebt in diesem Menschen. Echte Fröhlichkeit ist eben mehr als nur ein gutes Gefühl. Wer Jesus im Herzen trägt, der kann auch glücklich sein, wo andere verzweifeln, einfach weil er sich getragen, weil er sich gehalten weiß, weil er aus der Gnade lebt. Stefan wusste, mein Glück, mein Heil finde ich allein bei dir. Er sagt, die herrliche Lebensverbindung mit dem geliebten Herr Jesus Christus ist eine Perle, der gegenüber alle Schätze dieser Welt nur noch verblassen. Es liegt in der engen Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Gott freut sich an uns, wir freuen uns an ihm. Hier liegt der Beweggrund des wahren Glücks. Sich stets vom Herrn lieben zu lassen, wie Johannes an der Brust von Jesus, im Bewusstsein, er ist mein und ich bin sein und seine Liebe hüllt mich ein. Alles, was an mich herankommt, fließt zuerst in das mich liebende Vaterherz, in dem mein Herz Frieden und Geborgenheit findet. Und wenn ich bedenke, wer ich war, und nun hat mich Jesus Christus am Kreuz herausgeliebt, das ist es, was mich glücklich macht. Ein Glücksvogel bin ich, obwohl mein Herzensbarometer oft auch auf Stürmis steht. Was mich so glücklich macht, Jesus ist mein. Ich mag mich auch noch erinnern, meine Mutter hat mir das auch oft erzählt, wenn er den Leuten gesagt hat, macht jeden Tag das Kärli über Golgatha. Wir sollen jeden Tag die Kurve machen an diesem Geschehen, was Jesus für uns getan hat, dass er auferstanden ist, dass ich aus seiner Gnade leben darf. Die Leute sagten von ihm, er hat das steilste Heimwesen und ist der glücklichste Mann. Wie ist das möglich? Die heutige Gesellschaft fragt sich, wo hole ich am meisten Glück aus dem Leben? Die Jagd nach dem Glück wird ja fast zum Schlagwort von unserer Zeit. Wo kann ich noch etwas erleben und erhaschen? Und wie oft folgt dann wieder die Enttäuschung? Das Glück ging dann so schnell vorbei und was ist dann? Viele, die Stefan begegnet sind, sagten, wenn Stefan durchs Dorf ging und ihnen begegnete, überstrahlte er sie einfach mit seiner wohltuenden Fröhlichkeit. Er sagte sich, wie kann ich an einem Geschöpf Gottes vorübergehen, ohne Anteilnahme, ohne auch freundlich zu grüßen? Jeder an uns Vorüberziehende ist doch wenigstens eines Grußes wert. Könnt ihr euch auch merken. Darum grüße ich auch immer, wenn Leute an mir vorbeiziehen, egal ob ich sie kenne. Einmal grüßte er freundlich eine Holländerin. Die Dame fragte, warum grüßen Sie mich denn so freundlich? Stefan entgegnete, weil Jesus Christus mich lieb hat, kann ich nicht anders als diese Liebe auch mit Ihnen zu teilen. Nicht vergeben fragte man nach seinem Heimgang im Dorf Adelboden, wer zieht nun mit seinen freundlichen Grüßen durchs Dorf, wenn Stefan nicht mehr da ist. Und dafür hat er auch gebetet, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Angesichts. Schon aus der Ferne erkannte man ihn einfach an seinem Strahlen. Nun möchte ich einfach einen kurzen Break machen über sein Leben. Und dann noch ein bisschen von mir erzählen. Es war ein stürmischer Wintertag. da besuchte uns einmal ein alter Mann. Wir sahen ihn schon von Weitem kommen. Er hatte fast eine halbe Stunde von der Straße bis zu uns hinauf. Das war für uns noch praktisch. Wir sahen immer, wenn Besuch kommt, dann hat die Mutter gesagt, schnell die Stube, alles aufräumen. Und wenn dann der Besuch da war, war alles in Ordnung. Der Weg war damals voller Eis, der Mann um die 90. So stieg er Schritt für Schritt, vorsichtig, langsam, diesen steilen Hang hinauf, bis zu uns ins Geismoos, so hieß das. Freundlich trat er nach dem Anklopfen in unsere Stube und was hat er getan? Als die Kinderschar sich um ihn versammelt hat, fing er an, eine Geschichte aus der Bibel vom guten Hirten zu erzählen, wie das verlorene Schaf sich verirrt hat und wie der Heiland ihm nachgegangen ist, wie er rief und es suchte, durch die ganze Nacht hindurch und wie er es fand, wie er seine Wunden pflegte, wie der Heiland es in seinen Bausch hineinnahm und nach Hause trug. Und ich sehe ihn noch vor mir, diesen alten Mann, wie sein Gesicht leuchtete und wie er auch uns Kinder fragte, wollt ihr nicht auch so ein Schäfchen von diesem lieben Heiland werden? Wer sich von ihm finden lässt, ist nie mehr allein, nie mehr verloren, nie mehr ohne Hoffnung. Und wenn du es noch nicht getan hast, heute darfst du es tun oder wieder neu tun. Und ich weiß noch, wie ich zu diesem alten Mann sagte, ja, ich will das auch werden. Ich will mich diesem guten Hirten Jesus auch anvertrauen. Und dann betete dieser alte Mann mit mir so innig und so von Herzen, dass ich es heute noch fast vor mir höre. Und ich erinnere mich noch gut, wie ich danach einfach in die Luft hinaufsprang und in die Laube hinausrannte, in riesigen Sätzen, die Laube seht ihr da. Immer wieder bin ich in die Luft gesprungen und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mutter, was ist auch mit mir passiert? Schau mal, Mutter, ich bin so leicht geworden, ich wiege ja gar nichts mehr. Und zum Beweis bin ich immer wieder in die Luft gesprungen. Jesus hat mich damals so frei gemacht, schon als junger Bub, und froh gemacht. Und liebe Freunde, seither habe ich diese Freundschaft mit Jesus auch. Seither lebt diese Freude und diese Kraft des guten Hirten auch in meinem Herzen. Und ich weiß, mir ist alles vergeben, dass ich ihm gehöre, dass ich nichts mehr von ihm trennt und trennen kann, weil Jesus in mir lebt. Und er ist da drin und er liebt mich. Und er ist mein bester Freund, mit dem ich alles sagen kann, alles teilen kann, was mich bewegt. Und er redet auch zu mir und führt mich und er weist mir seinen Weg. Und ich erfahre bei Christus so viel Geborgenheit, so viel Ruhe und Frieden, so viel Liebe und Annahme und Freude. Und wenn ich Fehler mache, weiß ich, dass er mir vergibt, weil seine Gnade größer ist. Nicht, weil ich besser wäre als andere, aber ich habe diesen Halt gefunden und ich muss keine Angst mehr haben von der Ewigkeit. Wie gut ist es doch mit Gott, so eine persönliche Beziehung haben zu dürfen. Ja, dass man sogar die innere Gewissheit haben darf. Es ist einfach alles gut. Ich darf ewig mit ihm leben. Nichts mehr kann mich von ihm trennen, heißt es in Römer 8. Und so habe ich diesen Stefan, als ich klein war, als alten Mann noch kennengelernt, als er uns besucht hat. Und ich durfte auch noch einige seiner Predigten hören. Viel weiß ich nicht mehr, doch einen Satz ist mir noch in Erinnerung, den er oft betont hat. Wer an Jesus glaubt, der ist gerecht. Und dann hat er gesagt, ist, ist, ist. Es ist so. So hat er in mir einen bleibenden Segen hinterlassen und auch seine Freude in Jesus. Und ich habe mich schon manchmal auch gefragt, warum darf ich meistens auch so fröhlich sein? Warum besuche ich auch so gerne andere Leute? Ich liebe das Büro nicht, ich gehe viel lieber von Haus zu Haus. Warum singe ich auch so gerne von Herzen Jesus zu? Und warum kann ich auch kaum an Leuten vorbeigehen, ohne freundlich zu grüßen? Ist damals vielleicht etwas von diesem Segen von Stefan auch in mich übergegangen. Und ich möchte mit zwei Fragen schließen. Erstens, bist du sicher, dass du das ewige Leben hast und einmal bei Gott sein wirst? Hast du diese Freude, diesen Halt und diese Gewissheit in Jesus auch? Oder bist du immer noch unsicher oder verloren? Oder hast du diese Freude wieder verloren? Und zweitens, angenommen, du müsstest heute diese Erde verlassen, was ich natürlich niemandem wünsche und nicht hoffe, aber nur mal angenommen. Und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du ihm sagen? Würdest du ihm sagen, weil ich allein aus Gnade gerettet bin? Oder würdest du anfangen aufzuzählen? Das ewige Leben ist ein absolutes Geschenk. In unseren Breitengraden will man so etwas kaum erfassen und verstehen. Wenn wir in ein Geschäft gehen und uns interessiert etwas, was tun wir als erstes? Wir suchen das Preisschild. Wir fragen nach den Kosten. Wir wollen bezahlen. Wir suchen das Preisschild. Gottes Wort aber sagt, das Geschenk Gottes an uns aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ewiges Leben kann man weder verdienen noch erarbeiten. Es geht nicht. Wie viele versuchen es trotzdem immer und immer wieder mit Leistungen und Bemühen, durch gute Werke, durch Rituale, durch Gebete? Doch in Epheser 2, 8 und 9 sagt uns der Apostel Paulus, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk an euch, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Eine andere Übersetzung sagt es noch so, durch eigene Leistung kann man bei Gott nichts erreichen. Darum kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. Und ich möchte dich einfach heute neu einladen. Nimm doch dieses Gnadenwunder vom guten Hirten Jesus auch an. Du wirst es nie bezahlen können. Aber du darfst ihm heute dein Herz öffnen und es dir einfach neu schenken lassen. Nimm es und lebe daraus und dann schöpfe daraus. Und so vieles wird auch in deinem Leben anders werden. Aber schenk ihm dein Herz. Vielleicht zum ersten Mal oder ein weiteres Mal. Aber geh heute nicht heim ohne diesen tiefen inneren Frieden, ohne diese Freude am Evangelium. Das Evangelium ist nicht eine Drohbotschaft, sondern eine Frohbotschaft, eine freimachende Botschaft. Stefan hatte so schön gesagt, konzentriere dich weniger auf deine Sünden und Fehler, konzentriere dich doch ein bisschen mehr auf seine Gnade. Dieser Satz von Stefan hat mich beim Vorbereiten am meisten berührt, weil die Gnade die einzige Kraft ist, die uns anders macht, die uns frei und froh macht. Ich bin einfach ein Gnadenwunder. Du auch? Wenn nicht oder nicht mehr, bete doch mit mir, dass du es neu verstehst und mit neuer Freude und Kraft hinausgehst und wieder sagst, wer Jesus für dich ist. Du wirst es nicht schaffen selbst, aber er wird es tun in dir. Und das wünsche ich euch so von Herzen, diese Freiheit, diese Freude am Evangelium. Lasst uns aufstehen und miteinander noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du alles gut gemacht hast. Und vergib, wo wir immer wieder selber versuchen oder auf andere zeigen, was sie wieder falsch gemacht haben. Und wo wir den Eindruck haben, das sollte man jetzt so tun, vergib du uns und zeig uns neu deine Gnade, deine Kraft. Du hast kein halbes Evangelium geschaffen, keinen halben Tod gestorben, sondern du hast alles gegeben, damit wir leben. Du hast gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und danke bist du heute Morgen auch da. Wir wollen unsere Hände vor dir ausbreiten und sagen, füll mich neu, dass ich es wieder verstehe und dass ich wieder hinausgehe, mit ausgerüstet mit dir selbst, mit deinem Heiligen Geist, der uns das groß macht. Danke, hast du alles gegeben dafür. Und bist du auch auferstanden, du lebst, du bist mitten unter uns. Und wir sind deine Kinder, dein Leib. Seid erfüllt mit seiner Gnade. Amen.